Schall und Rauch.
Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
RevLab.
Hey Manu, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Schau, ich habe sogar einen Kaffee bekommen.
Es ganz grossartig. Ich bin mal wieder leer ausgegangen. Aber ich bin halt auch allein da.
Ich kenne das. Bei dir ist immer so viel los, dass man nachher zum Kaffee eigentlich gar nicht kommt.
Nein, ich mache mir eben am Morgen einen grossen Kaffee mit irgendwie 3 oder 4 Espressi drin. Und dann habe ich bis so Mitte Vormittag meistens kein Bedürfnis mehr.
Hast du einfach genug?
Ja.
Nein, klar. Ich habe das ja erlebt. Du bist also tatsächlich einfach ein ausgesprochener Morgenmensch. Du bist eigentlich dann schon zu Höchstleistungen fähig und baust eigentlich die ganze Garten um.
Ja.
Ich muss es vielleicht schnell klären. Ich habe dich ja besucht am Samstag.
Genau.
So einen kleinen Spontanbesuch. Ja,
unverhofft. Da muss ich aber sagen, da bist du dann noch vor mir aufgestanden, weil du hast mir irgendwie am 8. oder 8:30 angerufen, am Samstagmorgen, Auffahrtswochenende, und gesagt, du sagst jetzt schon fast in Liestel, du kommst vorbei und helfest mir, den Hasenstall aufzubauen. Und das heisst, du bist irgendwie um 6 Uhr losgefahren, du bist nämlich mit dem Velo unterwegs gewesen, muss man sagen, oder?
Genau.
Crazy shit.
Ja, ich habe einfach gesehen, das Wetter wird nicht mehr besser an diesem Tag. Und du musst zugeben, Manu, es war nötig gewesen, dass wir das Ding aufbauen, bevor der grosse Regen kommt.
Ja, wirklich.
Also vielleicht müssen wir das schnell sagen, für all die das nicht mitbekommen haben, das ist ja jetzt doch schon eine mehrteilige Story. Der Manuel Schmid, der jetzt nicht unbedingt bekannt dafür ist, dass er Sendungen wie «Ein Herz für Haustiere» oder «Kaninchen kommen in meine Arme» könnte moderieren.
Nein!
Hat jetzt Häsli.
Genau.
Und für die Häsli hat er so einen Fertigbausatz gekauft, der aussieht wie so ein kleines Schloss, das man in den Garten stellen kann.
Gell, es ist eben wirklich noch liebevoll. Allerdings, ein bisschen Disney Castle eigentlich. So.
Total. Nein, es sieht wirklich rührendst aus. Man muss einfach sagen, dass es jetzt nicht unbedingt so aussieht, als wäre das ein Ort, wo, ja, so wirklich outdoor-proofed ist.
Ja, das stimmt.
Man könnte sich vorstellen, dass Häsli dort innen auch nass werden.
Und darum haben wir einen Überbau müssen machen. Also ich muss jetzt sagen, ich habe schon eine denkwürdige Bekehrung erlebt, gell? Von jemandem, der jahrzehntelang nach dem Motto gelebt hat, nur ein Tier in Marinade ist ein gutes Tier, habe ich mich jetzt verliebt in 3 Häsli, wo wir dann am Samstagnachmittag sind geholt und wir sind halt schon unter einer wahnsinnigen Glock, also Zeitdruck gewesen, weil wir gewusst haben, am Samstag um 4:30 gehen wir die Hasen holen und bis dann müssen die irgendwann können sein, oder? Und es hat ja dann auch wirklich zur Begrüßung einfach jetzt auch am Sonntag durchgehudelt und durchgeschifft, oder?
Aber sag jetzt ehrlich, steht das Hurendach?
Ja. Es steht, ich muss allerdings sagen, ich habe das...
Du hast irgendwo angebunden,
nein,
oder?
Nein, aber ich habe es eigentlich...
Die haben es einfach nochmal neu aufgebaut.
Ich habe es eigentlich nicht wollen sagen, Stefan. Aber wir haben es dann noch müssen verkürzen. Es ist oben ist es ein bisschen zu breit gewesen, weil die Dachabdeckung, das Wellblech, hat einfach, ist so zu wenig geil vorgestanden. Und meine Frau hat...
Nein, ehrlich?
Ja, meine Frau...
Die haben es wirklich nochmal müssen... Die haben es wirklich nochmal auseinandernehmen, absagen und zusammensetzen.
Ja, Qualitätssicherung von meiner Frau hat unser Häuschen leider nicht überstanden. Ich habe es ihr voller Stolz gezeigt und ich habe ihren Mullwinkel angesehen, dass das nochmal neu erfunden werden muss.
Also ich würde es ja so sagen, ich verstand eine gewisse Skepsis, die man haben kann, wenn man nur den Rahmen von dieser Dachkonstruktion anschaut und gebaut hat. Aber ich habe dort wieder gemerkt, sobald man Wellblech drüber legt, sieht einfach jeder Bullshit gut aus.
Ja.
Oder das war ja wirklich so gewesen, also wo wir nur das Gerüst haben gesehen, Manu, muss ich jetzt auch du sagen, haben wir nicht das Gefühl gehabt, wir haben jetzt quasi den Gartenarchitekturpreis verdient.
Nein, es ist das Dach, auf diesen Beinen hat eigentlich so ein bisschen ausgesehen wie ein Giraffe, der auf die Welt kommt und das erste Mal probiert zu stehen, oder?
Und noch keinen Hals ja. hat. Nein, es ist einfach crazy, dass es uns gelungen ist, aus geraden Hölzer X-Bein zu bauen, oder?
Ich habe es einfach, es ist irgendwie, es ist ein Bild für die Ewigkeit gewesen, wie die beiden Herren Doktoren im Garten mit irgendwelchen Schrauben, wo meine Frau nachher gesagt hat, das sind viel zu kurze Schrauben gewesen und überhaupt. Und so haben wir zuerst die letzten Winkel genommen.
Ja, wir haben irgendwie so Winkel genommen, die wahrscheinlich irgendwie dafür sind, dekomässig irgendwelche Blumen auch immer zu befestigen. Ja. Oh, zum Glück ist dann Rahel gekommen und hat uns gezeigt, dass es auch richtige Winkel gibt, wo man mehrere Schrauben ja. machen kann. Ja, schau, es ist nicht unsere Stärke, aber ich finde nachher auch gesehen, bei solchen Sachen, es geht mehr darum, dass man den guten Willen zeigt, dass man sagt, hey, schau, wir haben es probiert und dass man dann vielleicht auch einen Kollegen hat, der Schreiner ist oder
eben,
so. Das nicht
ich wollte gerade sagen, macht. Der gute Wille langt eben nicht, wenn die Hasen dann während dem Sturm unter einem Stoss Holz und Wellblech begraben werden, dann kannst mit dem guten Willen den auch nicht mehr kaufen.
Aber Manu, das ist bei mir bei allen Sachen, die ich als Heimwerker quasi selber mache, setze ich gar nicht voraus, dass die irgendwie sollen länger als 2-3 Monate bleiben stehen, sondern mehr so, dass ich irgendwann Besuch habe von jemandem, der wirklich handwerklich begabt ist und dann sagt, oh Jesus, ich helfe dir.
Du setzt eigentlich aufs Erbarmen von den handwerklich Begabten.
Ja,
das ist wie so, es ist so ein bewusster Underperformen in der Hoffnung, dass einem jemand dann unter die Arme greift.
Genau. Jetzt hast du vorher aber schon deine Bekehrung angesprochen zu den Häsli. Haben sie schon Namen
eigentlich? Nein, wir haben eben bewusst,
was?
Wir haben bewusst unseren Kind noch verweigert, ihnen Namen zu geben. Einerseits, weil sie sich ständig in die Haare geraten sind drüber, weil unsere Tochter natürlich will irgendwie Princess und Little Star und unseren Sohn sagt, so ein Name kommt bei uns nicht ins Haus, oder? Und er hat dann eher etwas auf Iron Man oder irgendwie so und das ist dann für unsere Tochter wieder nicht gegangen. Dann haben wir gesagt, lass uns warten, bis die Häsli so ein bisschen ihren Charakter offenbaren und dann können wir einen passenden Namen zum Verhalten von dem Hase. Dann heisst dann sein, der heisst dann vielleicht ein kleiner Schiesser und das andere.
Ja, also wir hätten ja jetzt hier von unserer Tradition ausgehend auch noch andere Möglichkeiten. Sie sind Mädchen oder Buben?
Zwei Mädchen und ein Bub.
Also gleich etwa 50.
Nein, sie sind kastriert. Ich habe gesagt, wenn das Junge gibt, dann melden wir bei der katholischen Kirche ein Wunder an.
Gut, also los jetzt. Wir haben ja eben vielleicht nicht das grosse Talent, um solche Dächer zu bauen oder so, aber wir hätten ja eigentlich einen Hintergrund, der ein riesen Schatz an möglichen Namen ist, nämlich The Good Old Bible.
Ja.
Gäbe es denn schöne biblische Namen für Häsli?
Ja.
Also ich fände zum Beispiel geil, wenn ein Häsli würde Saul heißen.
Saul, genau. Ich habe jetzt auch so an Abimelech gedacht, oder?
Abimelech, wäre auch hure geil. Zipora.
Ja, genau. Lot.
Zipora, Abimelech und Saul kommen rein, es regnet. Dann wissen alle, der hat einen freikirchlichen Hintergrund gehabt. Weil entweder heisst er Kind so oder Tesla.
Es ist so geil. Es ist so geil, wenn du zum Teil bei Leuten irgendwie, dann lernst Leute kennen. Familie und Kind stellen sich vor und dann weisst du, kannst wie so den Frömmigkeitsgrad, kannst wie anhand der Kinder nehmen, abschätzen. Wir kennen Leute, die heissen alle irgendwie Zipora, Sulamit, Abigail und so. Und dann weisst du einfach, hey, fuck, sind die fromm, hey.
Ja, mega. Weil das sind ja so Namen, wo man eigentlich sonst jetzt auch als einigermaßen treue Kirchgängerin nicht jeden Sonntag hört.
Ja.
Hey, Manu, ich möchte das gerne nützen. Du hast von einer Bekehrung geschwätzt. Ich hingegen muss Buße tun.
Okay.
Und das ist jetzt so ein bisschen ein Insider, aber ich sage mal so, wir haben eigentlich jemanden, der bis vor kurzem noch begeisterter Fan war von diesem Format. Hallo Natascha. Und ich habe dort als Trampel einfach mehr Säule, ich glaube, schwer beleidigt.
Diskreditiert.
Ich möchte jetzt gerne sagen, Ich stand grundsätzlich schon zu der Aussage, dass jetzt mehr Säule für mich zu den Tieren gehören, die ich nicht einmal dem würde essen würde, wenn sie keinen Namen haben und trotzdem nicht toll oder herzig finde. Aber ich finde, es braucht dort auch Ausnahmen. Und ich würde einfach sagen, alle Meersäule, die Barcelona oder Oreo heissen, sind wirklich ausgenommen von dem Diss und Rant, den ich dann abgelassen habe. Und ich tue mich also auch persönlich bei diesen Meersäulen entschuldigen und möchte das jetzt gerne noch in Meersäule-Spruch machen. Gut. Und hoffe, dass das somit wieder erledigt ist und wir es alle zusammen wieder gut haben können.
Ja, da hast du jetzt aber den Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen. Genau.
Ich weiss nicht, ob es gelungen ist.
Ob die Meersäule klingonisch redet, weiss ich jetzt nicht.
Und das war nicht klingonisch gewesen. Das ist so ein Meersäule-Dialekt aus der Ostschweiz.
Ah ja, genau, das ist so eine...
So hat dir eigentlich vertraut
vorher? Ja, die haben so eine Ostschweizer Sprachschädigung, oder? Die...
Genau. Oh shit! Nein, schau jetzt habe ich... Jetzt habe ich probiert, irgendwie ja, wieder gute Stimmung zu machen, und dann kommst du als Ostschweizer und...
Nein, das löschen wir wieder raus, dann.
Gut, das schneidest du raus, ja, gell? Ja,
mach ich.
Bin ich froh. Ja, nein, weil ich finde, so gerade in einer Zeit, weißt, wo man merkt, dass die Leute irgendwie ein bisschen angespannter werden, dass es nicht nur noch gut geht, muss man ja nicht noch irgendwie Gräben aufreißen, die sich an etwas ergeben, wo ja eigentlich etwas Warmes, Schönes und Fälliges ja, ist, wie mehr so.
Das ist auch wahr.
Da haben wir, glaube ich, wirklich grössere Probleme ja, im Moment.
Das stimmt. Und apropos, was ist jetzt vorher gesagt? Anspannung. Bei dir ist ja eine Anspannung weggefallen über das Wochenende. Du hast dich, was ist das, der zweite Impfshot, den du schon bekommen hast, oder der erste?
Nein, der erste habe ich bekommen. Der erste habe ich bekommen am Mittwoch oben. Hey, und es ist unglaublich, wie das organisiert ist in dieser Expo in Bern. Ich bin wirklich einfach begeistert. Echt? Also ich bin natürlich als nervöser Mensch zu früh dort gewesen. Ich bin dann schon mal her mit meinem Zettel. Dann hast du einfach Stationen, zack, ziehst ein Nümmerchen, hockst kurz ab, es geht weiter. Oh, und jetzt weiss ich gar nicht, ob ich das so erzähle, weil vielleicht macht das Leute irgendwie Angst vor dem Impfen und das will ich auf gar keinen Fall. Aber irgendwie gehört es ja auch zu der Aufrichtigkeit von diesem Podcast. Manu, ich bin wahrscheinlich das grösste Impfweichei, das es gibt auf dieser Welt. Gell?
Oh mein Gott.
Und rational ist mir völlig klar, ich brauche die Impfung und das ist wirklich gut und das sollte ich machen. Und ich habe mich auch wirklich so auf diese Art darauf gefreut. Aber, als ich also in die Impfkabine reinkomme und meine Jacke langsam abziehe, wird mir wieder bewusst, dass ich wahrscheinlich gleich bewusstlos bin. Weil ich bin so ein Typ, der einfach Panik hat von Nodeln. Und zwar nicht so, weißt du, dass der Puls ganz schnell wird. Also nicht so, ich bekomme schwitzige Hände, mein Puls wird okay, schnell und ich möchte vorrennen. Sondern ändere so das ganze System einfach so runterfährt und ich irgendwie das Gefühl habe, nichts mehr in mir pocht.
Oh, Scheiße.
Und dann habe ich aber wirklich so eine tolle Impferin gehabt. Und die hat sich Zeit genommen und hat sich gefragt, ja, ob ich irgendetwas zeige, ob sie noch etwas wissen oder so. Hat mich so besorgt angeschaut, chronische Vorerkrankungen vielleicht. Dann habe ich gesagt, nein, so eine Entschuldigung habe ich nicht. Aber ich habe einfach wahnsinnig Panik von Nodeln. Und sie müssen damit rechnen, dass ich ohnmächtig werde, wenn sie da zustechen.
Oh mein Gott.
Und das ist mir wirklich auch schon mehrmals passiert in meinem Leben. Und hey, dann nehmt ihr ihres Walkie-Talkie, organisiert uns in einer Sekunde einen Raum, wo ich auf so einer Pritsche liegen kann. Habe ich dann gemacht und tatsächlich, gell, ich bin weg gewesen. Und dann musst du ja nach der Impfung... Dann musst du nach der Impfung noch so ein Viertelstündchen herhocken. Hey, und ich habe Hitzewallungen bekommen, das glaubst du nicht. Ich habe die Jacke aufgeschlossen, ich habe den Pullover abgezogen, ich habe mein T-Shirt einfach so gewindet. Und ich glaube, ich war kreideweiss gewesen. Und in meinem Kopf ist nachher so wie gesehen, zwei Stimmen haben gegeneinander gekämpft. Die eine Stimme hat gesagt, das ist jetzt der allergische Schock, den irgendwie einer von einer Million bekommt.
Oh ja.
Und die andere Stimme gesagt hat, Stefan, du bist einfach noch der gleiche Hypochonder wie mit 12. Und die zwei Stimmen haben gegeneinander gekämpft, bis dann eine nette Aufsichtsperson kam, eine Walliserin, die gesagt hat, oi, geht's. Dann habe ich gesagt, ja, nicht so gut. Und dann hat sie mir ein Mineralwasser gebracht und ich bin langsam, langsam wieder runtergekommen. Aber ich habe schon wieder gemerkt, ich bin einfach psychisch bei solchen Sachen nicht die aller stabilste Person.
Du hättest es bei uns im Militär, hättest du keine 3 Tage überlebt.
Aber weißt du, man geht auch nicht zu den Sanis, Mann.
Ja, genau. Wir haben da ein Nadelspritzen-Kabinett veranstaltet. Das Blut ist bis an die Decke gespritzt.
Ey, nein, hör auf. Oh, furchtbar. Nein, wir werden jetzt gerade wieder so ein bisschen schummrig.
Also komm. Aber in Sachen Impfen. Merkst du jetzt, dass so ein bisschen... Es gibt so ein neues, wie sagt man dem, so der neue Impfporn ist jetzt, dass man seine Impffotos postet oder seinen Impfausweis postet online und jetzt quasi zu dieser neuen Kaste der Geimpften gehört, oder?
Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Stimmt. Aber jetzt, wenn du Kaste sagst, dann habe ich da schon wieder so Assoziationen zu Leuten, die auf meiner Facebook-Seite Sachen kommentieren, die ich nicht unbedingt toll finde. Ich verstehe, dass man nicht alles posten muss. Und dass gerade Leute, die sich jetzt irgendwie von WhatsApp verabschiedet haben, wie sie grosse Datenschutzbedenken haben, nachher ihre Infoausweis föteln und posten, ist schon ein bisschen witzig, das gebe ich zu. Auf der anderen Seite dünkt es mir auch einfach krass ideologisch im Moment. Also, ich habe irgendwie das Zeit, so einen kleinen Zeitartikel jetzt gegeben, wo der Drosten hat gesagt hat, Leute, die sich nicht impfen lassen, müssen sich einfach bewusst sein, dass sie ziemlich sicher irgendwann im Verlauf der nächsten Monate noch werden Covid bekommen. Das ist einfach ziemlich wahrscheinlich. Und im Prinzip ist die Wahl gar nicht so fest, werde ich immun oder nicht. Irgendwann wirst du das, entweder durch Covid oder durch die Impfung. Oder? Und ich habe das interessant gefunden. Ich finde das wirklich eine
tolle Perspektive. Ja, du hast den ja geteilt, den Beitrag, oder?
Ich habe den geteilt. Und zwar, weil ich einfach denke, das ist eigentlich nur eine Überlegung, die jetzt mal so über das Altruistische rausgeht, von, mir macht Covid ja doch nichts. Aber, also, weil ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich jetzt wählen kann zwischen ich bekomme Covid oder ich bekomme Spritzen und ich hasse ja Spritzen, dann nehme ich trotzdem, ohne zu überlegen, immer die Spritze. Bei Covid weiss ich ja gleich nicht, was so die Langzeitfolgen sind.
Ja.
Das machen sich, glaube ich, irgendwie viele, die sagen, hey, wir haben noch keine 10 Jahre Erfahrungen mit Massenstudien, wie denn die Impfung wirkt. Irgendwie nicht so klar, dass wir aber irgendwie schon recht einschneidende Resultate haben bei denen, die Covid hatten, oder? Also was schon nur die mittelfristige Perspektive angeht. Ja. Und ich habe es einfach interessant gefunden. Hey, und nachher ist so ein Ideologiekrieg losgegangen. Und das passt irgendwie mal zu so einer grundsätzlichen Gereiztheit, die ich irgendwie spüre. Ich habe so wie das Gefühl, es gibt so einen Teil, der findet, wir werden da jetzt zu etwas im Drang, die ganze Gesellschaft ist irgendwie nicht mehr liberal, ich werde gezwungen, Sachen zu machen. Nachher gibt es einen Teil, der einfach völlig erschöpft ist und sagt, hey, was soll der ganze Scheiß? Lässt mir einfach alles in die Arme rein, ich will einfach endlich wieder können normal leben. Und es gibt so einen Teil, der irgendwie, wie soll ich dem sagen, die mögen einfach nicht mehr. Die mögen einfach nicht mehr. Mir hat gerade ein guter Freund am Wochenende gesagt, ich habe doch einen Blogbeitrag geschrieben so über lineare und nicht lineare Arbeit und dass ich das Homeoffice jetzt toll finde und dort dann auch einiges gelernt habe. So. Und er hat gesagt, hey, schau, ich mag dich wirklich. Aber wenn ich das gelesen habe, entsteht dann auch so ein Bild, Skischuhe und dein Gesicht, oder? Weil man einfach so denkt, hey, du bist so privilegiert und du hast es so lustig und so, das ist ja ganz toll, aber schau mal uns an. Und ich muss sagen, ja, ich verstand das wirklich alles und es ist, glaube ich, einfach, es ist einfach so, dass viele irgendwie nicht mehr recht mögen und jetzt in dem Innen hörst du nachher 1000 Sachen, wer jetzt was will machen und ich finde es gerade sehr schwierig.
Ja. Und ich glaube, also wir haben das ja auch schon ein paar Mal diskutiert. Ich meine, das ist jetzt auch wieder so ein Fall, wo sich ein Stück weit auch die verschiedenen gesellschaftlichen Bubbles und Submilieus und so dann wieder rauskristallisieren, wo ganz, ganz eigene Rationalitäten und Logik haben und auch ganz eigene, es geht ja nicht nur um Rationalität, es geht auch um Emotionalität, es geht auch um eine Aufladung von Sachen, es geht um ein Paket von Ängsten, die unterschiedlich ausgeprägt sind. Und oft hast du eigentlich, wenn du so, sag jetzt mal, wenn man das jetzt könnte tiefer psychologisch analysieren, bei so Facebook-Diskussionen, wo es heiß zu und her geht und wo man sich alles Mögliche vorwirft, oft sind eigentlich verschiedene konkurrierende Ängste im Spiel, weißt du, wo Leute sich auf verschiedene Seiten schlagen, wie sie von verschiedenen Horrorszenarien gelenkt sind, irgendwo.
Voll, ja. Voll. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir jetzt über das können reden im Podcast, aber ich sage jetzt erstmal so pauschal, du hast das ja sogar bis ins private Umfeld hinein, oder?
Ja,
bei dir, oder?
Ja, voll. Voll.
Also ich bin dort wirklich mega froh, dass jetzt zum Beispiel meine Eltern nicht irgendwie mir YouTube-Videos schicken, wo die Welt noch einmal ganz anders erklären, sondern sich einfach um einen Impftermin bemüht haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr zermürbend ist, wenn das anders läuft, oder?
Ja, also, gell, ich habe jetzt in dieser evangelikalen Bubble oder Community, wo ich mich bewegt habe jahrelang und wo ich bis heute auch mich heimisch fühle, habe ich ein paar Leute, die ganz überraschend sich entwickelt haben zu ganz explizite Impfgegner und Corona-Massnahmen-Skeptiker und zum Teil auch wirklich so mit ganz eindeutig verschwörungstheoretischen Untertönen und so. Und ich finde das schon eine rechte Herausforderung, wenn das Leute sind, die dir näher sind, wo du zum Teil auch schätzt, wo du eigentlich auch überhaupt nicht würdest in so eine Ecke stellen von, ich weiss, da kann nicht rechts radikal oder auch nicht irgendwie Idioten oder so, sondern wo du als vernünftige Menschen kennst und als und einen freundschaftlichen Umgang hast mit ihnen und so und dann plötzlich so eine Art eine Zuspitzung stattfindet. Ich finde das schon noch schwierig. Und gleichzeitig ist für mich dann auch klar, dass es mit einer Gesprächsverweigerung nicht einfach getan ist. Also, weißt, ich meine, ich kann ja nicht mit Leuten, wo mir aus dem Bekanntenkreis nahestehen oder wo ich mit ihnen jahrelang unterwegs gewesen bin, ich kann doch jetzt nicht einfach alle Brücken abbrennen und alle Leitungen kappen, weil die jetzt in Liestl an der Corona-Demo mitgelaufen sind. Da denke ich, zumindest ich funktioniere nicht so, oder? Und mich hat das auch noch nachdenklich gemacht. Wir haben ja die Folge von draußen mit Klausen, mit dem Johann-Hinrich Klausen, der mit einem Typ geredet hat, wo sich als Theologe oder als Pfarrer, als Kirchenverantwortlicher ganz bewusst auseinandersetzt mit Corona-Lügner, mit Querdenker, auch sogar mit Rechts. Politische rechtsradikale Kreise und mit ihnen ins Gespräch kommt. Und mich hat das noch beschäftigt. Ich habe einen sensationellen Podcast gefunden mit ihm. Und es hat mich aber auch noch beschäftigt, dass er ganz, ganz kategorische Kritik erfahren hat, auch aus den Chile, die sagen, nein, mit all diesen Leuten redet man grundsätzlich nicht. Das ist quasi, es ist sogar der Slogan rausgegeben worden von einer von diesen Chilen in Deutschland oder ich weiß nicht, was es war, westfälische Chile oder irgendwie so, Gesprächsverweigerung ist Nächstenliebe oder so. Also gemeint ist natürlich, Nächstenliebe gegenüber denen, die unter denen leiden, wo man nicht mit ihnen reden sollte. Aber ich denke, wie kann man sich so etwas ausdenken? Das führt doch nirgendwo hin, oder?
Ja, voll. Okay, also weißt du, so das Bild von einer kirchlichen oder demokratischen oder whatever Öffentlichkeit, wo probiert, die eigenen Ränder zu integrieren und den Dialog möglich zu machen. Und so. Das ist mir natürlich super sympathisch. Ich erlebe aber auf der anderen Seite oft, dass Leute, die wirklich komplett abgedriftet sind und spinnen, nachher wieder die Wartung haben, dass kirchliche Mitarbeiter oder Kirche irgendwie der Ort ist, wo sie einfach so, wie sie sind, mit ihren Ansichten und Meinungen einfach so Platz haben. Ich habe jetzt gerade das Weekend auf Facebook erlebt, ist um einen Beitrag gegangen vom Bodenheimer in der NZZ. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Doch.
Ganz kurz zusammengefasst ist es darum gegangen, Menschen, die sich als jüdisch zu erkennen geben, müssen in Basel Angst haben, sich zum Beispiel auf einem Marktplatz oder so zu versammeln. Und das ist brutal bedenklich. Also das ist einfach crazy, dass so etwas möglich ist heute, finde ich. Das geht wirklich gar nicht. Yeah. Yeah, und dann hat jemand unter dem Post geschrieben, ja, gibt ja auch Orte, wo du nicht mehr ohne Maske herkommst, oder? Und dann finde ich so, hey, shit, wie abgefuckt ist denn so etwas, oder? Und habe das hergeschrieben. Und die Person hat sich nachher mega aufgeregt, dass ich als Mitarbeiter von einer Kirche jetzt quasi das nicht ernst nehmen, was sie dort schreibt, sondern sagt, hey, das ist völlig durchgeknallter Whataboutism. Und dort merke ich schon manchmal, dass ich nachher dann auch Lust habe zu sagen, nein, schau jetzt nur, weil wir irgendwie eine Gemeinschaft sind von christlicher Nächstenliebe und so, heisst das nicht, dass du einfach okay bist. Also nur weil die Liebe Gott dich lieb hat, heisst das nicht, dass du jede beschissene Meinung ohne Gründe irgendwie raushauen kannst und schreckliche Sachen sagen.
Ja, vor allem nicht, dass, also da bin ich aber voll mit dir, vor allem nicht der Anspruch, dass du kannst jede Meinung und jedes Vorurteil kannst öffentlich machen, ohne dass dir ins Angesicht widersprochen wird, oder? Also, das,
ja, genau.
Ich meine, die Vorstellung so quasi, ja, du musst mich so nehmen, wie ich bin. Ja, aber Kirche steht ja auch in meinem Verständnis steht Kirche auch für etwas. Für etwas, wo man Evangelium kann nennen, für etwas, wo man Liebe kann nennen, für etwas, wo man, wie auch immer kann benennen. Aber sie steht für etwas im Namen Gottes. Im Namen, Jesu Christi steht Kirche für etwas. Und das heisst, du hast auch Positionen, wo du in dem Sinn auch musst widersprechen, oder? Also, da bin ich schon. Aber weißt, es heisst ja gar nicht, dass du, ich finde, Gesprächsverweigerung ist für mich einfach so weit übers Ziel ausgeschossen. Grundsätzliche, prinzipielle Gesprächsverweigerung. Weil, das heisst ja nicht, dass du bestimmte Positionen musst quasi integrieren und musst willkommen heißen und so, sondern das heißt, dass du bestimmte Leute zu einer Gruppe zählst, wo du grundsätzlich gar nicht mehr eine Begegnung suchst, wo du grundsätzlich jede Hoffnung aufgegeben hast, dass ein Gespräch könnte zielführend sein oder dass man, also, und das finde ich, das geht einfach nicht, oder?
Ja, voll. Nein, ich verstand das. Ich merke aber, dass ich dort wie zwei verschiedene Masse habe, wenn du das jetzt so sagst. Das eine ist so, das gegenüber der ganzen Gesellschaft. Und ich finde so, ja, es ist richtig, dass Kirche auch mit Leuten am rechten Rand redet, aber dort dann auch klar eine Position vertritt. Das finde ich ganz wichtig. Ich finde es auch super, wenn sie mit Menschen probiert ins Gespräch kommen, die sich irgendwie verheddert haben in Verschwörungstheorien, weißt, und solchen Ängsten und allem. Ich würde das aber dann, ehrlich gesagt, schon immer so ein bisschen paternalistisch auch als Bildungs- oder Seelsorgeauftrag irgendwo anschauen. Also da muss ich ganz ehrlich sein. Ich sehe das nicht als ein Gespräch mit offenem Ausgang, wenn man mit jemandem redet, der jetzt irgendwie glaubt, dass der Bill Gates zusammen mit einer jüdischen Weltverschwörung Impfstoff produziert oder so. Weißt, also das ist nachher irgendwie nichts, wo ich denke, oh, da könnte ich jetzt wirklich etwas lernen.
Ja.
Ich merke aber so, dass jetzt gegen innen bin ich viel weniger grosszügig. Also zum Beispiel wirst du mich nie an einen runden Tisch bekommen, wo wir nochmal darüber diskutieren, ob Frauenordination etwas Gutes ist oder nicht. Weil ich finde einfach, hey, fuck, schau, das ist echt erledigt. Da ist jetzt das Schiffli einfach weitergefahren und entweder du bist halt jetzt noch auf dem Schiffli oder du hast mit deinem Ruderbötli irgendwie einen eigenen Wellengang gewählt.
Ja, oder? Aber, also...
Und dort hat es aber für mich so, weißt du, das ist nachher wie ein politisches Statement, einfach zu sagen, nein, schau, das Ding ist jetzt mal vorläufig geklärt.
Mhm. Ja, also Finde ich auch legitim. Ich versuche ja immer nach dem weisen Wort von einem amerikanischen Freund zu leben, der mir einmal gesagt hat, in diesen Auseinandersetzungen um das Thema von meiner Dissertation und so offenen Theismus ist dort gegangen und man hat mir alles mögliche vorgeworfen. Und dann hat er mir gesagt, you've got to choose your battles, oder? Du musst deine Kampffronten auswählen, weise auswählen. Und das ist für mich ein Wort zur rechten Stunde gewesen, wo ich denke, ja, ich muss mir überlegen, auf welche Diskussionen lade ich mich ein? Habe ich Kraft dazu? Genau. Habe ich Nerven dazu? Habe ich auch die emotionalen Ressourcen dazu? Aber, das sind für mich völlig legitime Überlegungen. Und ich finde es auch legitim, sich zu überlegen, wenn man wo will eine Plattform geben, oder? Aber ich habe das Gefühl, oft ist eigentlich hinter dieser Gesprächsverweigerung ist eigentlich erstens eine wahnsinnige Angst vor diesen Leuten und eine Angst davor, dass die eigene Position eigentlich zu schwach ist, um sich durchzusetzen, oder? Also, dass Leute... Leute haben Schiss zum irgendjemandem... Weißt du, der Typ, der hat ja erzählt bei draußen mit Klausen, der ist dort in einer Stadt, wo sie über 34% AfD-Wähler haben. Und wenn du dann Maxime rausgibst, mit AfD-Wähler redet man nicht, dann musst du dir schon bewusst sein, was du in so einer Stadt raushaust. Dann haust du raus, dass du ein Drittel von der Stadtbevölkerung für nicht gesprächswürdig abstempelst, oder? Und das finde ich einfach jenseits von Gut und Böse, oder? Aber oft haben die Leute Angst, dass sie ihre Position nicht stark genug machen können und der andere quasi mit populistischen Manipulationsreden ein Terrain gewinnt. Und dann oft ist das verbunden, glaube ich, auch mit einer Geringschätzung von der Bevölkerung, dass man das Gefühl hat, die Leute sind so dumm, dass sie auf jeden Scheiß hineinfallen. Und natürlich kann man historisch jetzt sagen, ja, Nationalsozialismus und so, da sind die Leute auch in Scharen hinterher. Ja, es gibt schon erschreckende Massenbewegungen, oder? Aber muss man nicht ein bisschen Vertrauen mitbringen, dass wenn du zum Beispiel ein reptiloide Menschenvertreter in einem Podium hast, wo es um Corona-Massnahmen geht, dass der sich selber lächerlich macht, weißt? Also, dass man nicht muss Angst haben, dass nachher die reptiloide Verschwörungstheorie um sich greift, weil der so gute Argumente vorgebracht hat, oder?
Nein, Manu, ich bin dort wirklich ganz bei dir. Ich möchte, glaube gleich noch einmal schnell probieren, die stark zu machen, die sagen, das ist eine Form von Nächstenliebe. Weil das klingt ja zuerst mal mega absurd, oder? Also, es ist eine Form von Nächstenliebe, gewisse auszuschliessen aus einer Diskussion. Ich kann mir halt vorstellen, dass es wie ein ganz anderes Bild von Kirche in der Öffentlichkeit ist, also das, was du jetzt gerade vertrittst oder was im Hintergrund ist von dem, was du vertrittst. Ich glaube, es gibt so ein eine Bild, das ist so, Kirche muss dort her, wo Brennpunkte sind und sich engagieren und einmischen und vermitteln etc. Und dann ist man voll auf deiner Linie und mir ist das natürlich auch mega sympathisch. Auf der anderen Seite gibt es schon auch so die Realität, dass Kirche auch eine institutionelle Seite hat, die quasi schon durch das, dass sie jemanden einladet, dem wie ein Gütesiegel gibt, dass er nicht ganz unseriös ist.
Okay, ja.
Ich probiere jetzt mal so mit einer Analogie. Ich traue der Barbara Bleisch locker zu, dass sie in einer Sternstunde könnte Corona-Lügner oder so wirklich aufs Glatteis führen. Das könnte sie auf jeden Fall intellektuell und wie sie kann ein Gespräch führen. Der andere Seite muss man ja sagen, sobald natürlich so jemand nachher in einer Sternstunde würde ein Podium bekommen, wäre er irgendwie schon geadelt.
Ja.
Es wäre dann jemand, wo man würde sagen, doch, also aus dieser Ecke rechnen wir mit einem ernsthaften Beitrag, oder? Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Sicht von diesen Leuten, weißt, die jetzt sagen, nein, Kirche macht das so nicht. Nicht, dass sie meinen, Pfarrerin darf nicht ein Seelsorgegespräch führen mit jemandem, der das so macht, sondern quasi wir geben denen nicht ein öffentliches Forum.
Ja, Das stimmt. Und, aber ich finde dort den Gedanken von der Proportionalität finde ich sehr wichtig. Wenn du an einem Ort bist, wo du ein Drittel AfD-Wähler hast, dann kann es einfach nicht sein, dass du probierst, mit dem Phänomen zurechtzukommen, indem du die Leute kategorisch ausgrenzt und zu persona non grata erklärst. Die haben proportional ein Gewicht, wo man muss sagen, dann muss man mit ihnen in einen Dialog kommen und irgendwie auf einen Rest Vernunft und Menschenliebe hoffen bei diesen Leuten, oder? Wenn du natürlich eben, wenn du Reptiloiden hast, wo irgendwie jeder 10.000. überhaupt an das glaubt, dann musst du dich fragen, warum sie die in ein Podium holen, außer um sie quasi bewusst lächerlich machen. Aber dann, das macht keinen Sinn, um diesen Leuten.
Das macht keinen Sinn.
Zu denen ein Mikrofon geben. Ja, gut, also los.
Jo. Du, Manu, lass uns doch noch mit etwas Heiterem abschließen und in die Woche starten. Gibt es etwas, wo du die Woche erwartest, wo du dich richtig drauf freust?
Oh, das ist jetzt bitter, wenn ich jetzt sage nein. Denn, und ich weiss jetzt nicht einmal genau, ob du das einfach in einer ganz böswilligen Absicht sagst, weil ich
gar nicht,
weil ich diese Woche nämlich einen Kurs in Sachen Gebäudesicherheit habe, wo ich
Hast ja du
ja noch genau, ja, genau.
Jetzt, wo du es ansprichst.
Ja, genau.
Aber, du hast eigentlich eine Weiterbildung bekommen von deinem Arbeitgeber.
Ja, genau. Eine gratis Weiterbildung. Aber ich sage jetzt mal ganz nett, wie er gehört ja auch zu unseren regelmäßigen Hörern und es ist nicht einmal geheuchelt, wenn ich das sage. Ich freue mich zum Morgen mit dem Andreas Kessler ausgeglaubt aufnehmen. Das ist ein Typ, den ich eigentlich sehr gern, sehr viel öfter würde ich sehen und austauschen, weil ich ihn wahnsinnig anregend finde und es hat bis jetzt nur ganz wenig Begegnungen gegeben. Von dem her freue ich mich sehr, dass wir ihn mal ein bisschen länger als Gesprächspartner haben.
Ja, super. Genau, morgen nehmen wir ihn auf.
Und du, was hast du von Bulgogi?
Ja, also auf das freue ich mich wirklich auch sehr. Für mich ist so das lange Weekend, das nachher kommt. Und das heisst auch, gell, dass wir nächsten Montag, das ist dir bewusst, Manu, haben wir frei.
Das ist ja Pfingsten, gell? Genau. Ich bin eben nicht so mit dem Kirchenjahr, gell? Aber das ist nach der Auffahrt, ist ja dann der Stellvertreter gekommen vom Herr Jesus. Darum kommt ja dann Pfingsten.
Genau. Okay. Genau. Ja, und wir sind eben dann mit anderen Families am Öschinensee und werden das richtig geniessen dort oben. Und auf das freue ich mich mega, jetzt schon. Und merken auch, dass es gut tut, mal ein kleines längeres Weekend haben durch die Schnur.
Ja, ich freue mich auch, vor allem, wenn wir dann nicht nochmal einen Hasenstall bauen müssen.
Jo, genau.
Hey, mach's gut, Stefan.
Ich wünsche dir und euch allen eine ganz gute Woche. Und wenn wir heute wieder irgendwelche Gefühle verletzt haben, schreibt einfach an manuel.schmidt@reflab.ch. wir könnten jetzt so eine fixe Sparte einführen mit «Wir entschuldigen uns bei».
Ja, genau.
Und genau, gebt euch Sorge.
Macht's gut, tschüss zusammen. Ciao.